Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Großteil der Mitarbeiter des Unternehmens das nicht mehr mitgemacht haben. Diese Gründungszeit nicht mitgemacht haben, sondern die da später dazu gekommen sind.
So stärker, ja, bilden sich Silos und bilden sich Teams und dann ist dieses Gemeinschaftsgefühl konzentrierter auf kleinere Gruppen, wo sich gleich und gleich gesellt. Und der harte Kern von damals ist aber irgendwie immer noch der harte Kern von damals, aber das...
Und wir brauchen euch alle, aber wenn ihr euch dazu nicht mehr committen könnt und wenn ihr das nicht mehr in euch findet, dann habt ihr wahnsinnig viel dazugelernt und könnt seit einer Weile lang wirklich super mitgefahren und habt unglaublich viel gelernt. Dann findet ihr sicherlich woanders was, wo ihr das einbringen könnt, wenn ihr das heute nicht mehr fühlt. Weil man muss klar sein, dass Dinge ändern sich. Und auch vielleicht der Gründer, der das aus deiner Sicht oder aus meiner Sicht nicht begreifen will, schafft eine Kultur, die er denkt oder sie denkt, die sozusagen zu diesem Unternehmen jetzt passend ist.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem wunderbaren SaaS Go-to-Market Podcast. Ich versuche jetzt heute mal den Einstieg zu machen. Aber normalerweise ergreift sich ja Team Sales immer das Mikro. Heute mache ich das mal. Schön, dass ihr zuhört und schön, dass du zuhörst. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das im Vergleich zu letzter Woche weniger technisch ist. Wir haben nicht letzte Woche, sondern in der letzten Folge über das Thema Tools gesprochen. Welche Tools brauche ich eigentlich in einer Go-to-Market-Organisation, wenn ich mit Sales-Teams und Marketing-Teams arbeite, die skalieren müssen. Wir haben über Salesforce gesprochen, wir haben über HubSpot gesprochen, aber auch andere Tools für die Lead-Generierung im Spezifischen. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das, ja, wie gesagt, weniger technisch ist und auch irgendwie weniger greifbar, aber trotzdem gerade in so der Software-as-a-Service-Welt ein ganz wesentlicher Punkt, würden wir beide sagen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Kultur. Frank, du hast das Thema vorgeschlagen und ich weiß, dir liegt es sehr am Herzen. Sag mal was dazu.
Also erstmal grüß euch und an der Stelle auch mal vielen Dank an Feedback, was ich bekommen habe und was wir bekommen haben zu den bisherigen Folgen, kann man ja sagen. Und das hat mich motiviert, das weiterzumachen, dass wir da so ein bisschen dieses Thema beleuchten. Genau, wir haben darüber gesprochen, was machen wir jetzt? Und ich hatte gedacht, es wäre vielleicht schön, auf die andere Seite des Spektrums zu wechseln und ein Thema zu beleuchten, was mich wirklich schon sehr lange begleitet, nämlich die Frage, was ist Kultur überhaupt? Vor allem in Startups, in SaaS-Startups, in Go-to-Market-Organisationen. Es begleitet mich, wie gesagt, schon lange in meiner Karriere, eigentlich an allen Stellen, wo ich mit Technologie zu tun hatte, war das auch ein stetiger Begleiter. Wie geht man damit um, wenn man schnell wächst? Wie geht man mit denen um, die schon früh dabei waren? Wie macht man aus Kultur etwas, was lebt, was sich weiterentwickelt, was im besten Falle inkludiert und nicht exkludiert. Genau, das sind so meine Gedanken dazu, wo ich gerne heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würde und auch wissen würde, wie du dazu stehst und was deine Erfahrungen zu dem ganzen Thema sind.
Gut, jetzt haben wir geklärt, worum es heute gehen soll. Was du mir noch nicht beantwortet hast, ist, was ist denn Kultur für dich? Was meinst du denn, das steckt dahinter? Was kannst du das ein bisschen umreißen?
Guck mal, wie schlecht ich vorbereitet bin. Ich habe nicht mal auf Wikipedia nachgeschlagen, was es ist.
Es gibt natürlich auch ganz viele andere Online-Nachschlagewerke.
Müssen wir das jetzt schon sagen? Das heißt, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Für mich gibt es nur Wikipedia. Mein ganzes Wissen schließt sich aus Wikipedia. Nein, stimmt nicht. Was ist das für mich? Es ist letztendlich so der Klebstoff, der Menschen zusammenhält, in Unternehmen oder auf den Unternehmenskontext übertragen dazu führt, dass Leute sich mit dem Unternehmen identifizieren, dass sie Spaß an der Arbeit haben, dass sie gerne dabei sind, dass sie sich mit dem Ganzen identifizieren können, was dort getan wird. Und je nachdem, wie es dann gelebt wird, wie gesagt, habe ich Kultur als etwas festgestellt oder erlebt, was unglaublich motivieren kann, was ein Zugehörigkeitsgefühl auslösen kann in Startups vor allem, was teilweise sogar religiöse Züge bekommen kann, wenn es zu viel wird. Und was aber eben auch Leute ausschließen kann, wenn man eben schaut, wie sich Startups und wie sich Unternehmen entwickeln. Sie wachsen meistens relativ schnell. Das heißt, es gibt meistens Menschen, die früh dabei waren, die immer erzählen können, wie das damals war, als man in dem kleinen Büro irgendwie angefangen hat, im Coworking Space oder aus dem Homeoffice oder wie man mit den Gründern zusammengesessen hat. Und damals gab es den einen Dönerladen, wo man immer hingegangen ist. Oder es gab die eine Story, wo man dann irgendwie gefeiert hat, die ersten Kunden und wie man die alle geholt hat und so weiter. Und je mehr dann eben das Unternehmen wächst und je mehr dann Leute dazukommen, wenn man nicht aufpasst und diesen Begriff von Kultur, der sich früh gebildet hat, weiterentwickelt und auch alle einschließt, die später gekommen sind, dann kann es halt was sein, das habe ich sehr stark erlebt, was auch Menschen ausschließt, die sozusagen da bei der Gründungsstory nicht dabei waren, sondern später gekommen sind. Und da kann man, glaube ich, auch viele Fehler machen.
Jetzt habe ich selber gerade mal nachgeguckt.
Hat sie wirklich.
Kultur in der Definition, ich hätte es jetzt selber wahrscheinlich gar nicht so sagen können, aber beschreibt im weitesten Sinne alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins, die auf bestimmten Wertvorstellungen und erlernten Verhaltensweisen beruhen. Das ist ja im Prinzip genau das, was du beschreibst. Also jedes Unternehmen ist irgendwann mal klein gewesen und hat irgendwann mal angefangen, und jede Organisation hatte mal einen harten Kern, mit dem sie gestartet ist. Und genau dieser harte Kern hat dann bestimmte Wertvorstellungen und erlernte Verhaltensweisen verinnerlicht, so, die es halt auch braucht, gerade in so einer Anfangsphase, wie du ja gerade schon beschrieben hast. Genau, und ich glaube, dass es gerade im SaaS-Bereich, über den wir ja jetzt sprechen, eine sehr große Herausforderung ist, mit dieser Kultur, die sich da ganz am Anfang bildet, umzugehen und zu wachsen, wie du ja gerade schon gesagt hast, weil eben das Wachstum in diesen Bereichen und in diesen Firmen, beziehungsweise auch in den, also meisten Firmen, die wir kennen, vor allem, so, wir sprechen ja selber da immer aus den Situationen heraus, die wir selber erlebt haben, ist das Wachstum sehr schnell und ja, da kommt da manchmal die Kultur nicht so ganz hinterher, weil wenn man jetzt bestimmte Dinge erlernt hat, sich angeeignet hat innerhalb einer Gemeinschaft, dann kommt man da wahrscheinlich so schnell nicht immer mit. So.
Ja, das stimmt. Und das ist etwas, was man, glaube ich, oder was jede Organisation, die da durchgeht, mehr oder weniger schmerzhaft erfahren muss. Weil man geht ja auch bei den, wir reden halt häufiger, wenn wir über SaaS reden, auch häufiger über Startups, also über Scale-up-Organisationen, die schnell gewachsen sind, dass da, wo wir tätig waren und sind, gehst du ja durch verschiedene Reifegrade. Und das siehst du ja auch an den Menschen, die dort tätig sind. Am Anfang eines Startups brauchst du Generalisten. Ne? Du brauchst viele Hände, die alles können, die überall dabei sind. Das sind auch meistens die Stories, die du hörst. Ne? Am Anfang hat der eine Gründer auch immer noch die Vertriebsgespräche gemacht und der andere hat das Ding selber entwickelt und so weiter. Und das ändert sich dann entlang des Weges und du holst dir dann halt eben Generalisten dazu, die mehrere Aufgaben gleichzeitig machen können. Weil es braucht das einfach. Es braucht nicht die Spezialisten an allen Stellen schon, sondern es braucht einfach viele Hände, die ganz viele Aufgaben halt übernehmen können. Und je mehr du dann wächst, desto mehr spezialisieren sich alle Bereiche heraus. Und auf einmal hast du ein Marketing, und auf einmal hast du ein Sales, dann hast du eine Entwicklung, da hast du eine Product Unit, du hast Support, du hast auf einmal Customer Success, du hast alle möglichen Unternehmenseinheiten, die sich dann herausbilden. Und die bilden sich eben aus diesen Teams heraus, die als Generalisten angefangen haben und die wahnsinnig viel erlebt haben, die wahnsinnig steile Lernkurven haben. Und dann fängst du an, Leute dazu zu holen, die später dazu kommen, die dann vermittelt bekommen, was diese Kultur eigentlich ausmacht, wie die gelebt wird, Fridays Bar, Fridays Bier und so weiter, was es dann alles für Veranstaltungen dort gibt, die kulturstiftend sind, wo vermittelt wird, da musst du dabei sein. Da wird der Wert des Unternehmens vermittelt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Großteil der Mitarbeiter des Unternehmens das nicht mehr mitgemacht haben, diese Gründungszeit nicht mitgemacht haben, sondern die da später dazu gekommen sind. Und da wird es spannend, im Kulturbegriff zu überlegen, wie entwickle ich das weiter, wie gebe ich diesen Mitarbeitern das gleiche Gefühl, den gleichen Wert zu haben, auch wenn ich die ganzen Stories, wie gesagt, um die Gründungsidee und die Gründungszeit nicht mitbekommen habe. Wie schaffe ich es, dass ich trotzdem Mitarbeiter derselben Klasse bin und nicht sozusagen dort Mitarbeiter erster und zweiter Klasse bin? Ich glaube, viele, die uns wahrscheinlich gerade zuhören, haben alle irgendwo dieses Thema schon mal erlebt, wenn sie in solchen Strukturen gearbeitet haben. Das ist etwas, was einfach so ist.
Ja, da muss man auch, finde ich, zu sagen, ich als Person, die schon oft zu den, wie du es gerade beschrieben hast, Mitarbeitern erster Klasse gehört hat, war ich schon oft, das heißt oft, aber schon ein paar Mal in der Phase mit dabei war, wo quasi so sich der Kern erst gebildet hat, also so in der Anfangsphase mit dabei war. Das ist ja kein... Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Also wenn ich zu Beginn in ein Unternehmen, ein Startup einsteige als Mitarbeiter und ich finde mich mit meinem Team und ich bin genau in dieser Phase drin, in der es halt darum geht aufzubauen, in der es darum geht, Strukturen erstmal zu schaffen, in der es aber vor allem auch irgendwie erstmal darum geht, einfach Aufgaben abzuarbeiten und jeder macht irgendwas und jeder packt mit an, es gibt viele Hände und jeder irgendwie kann in jeden Bereich mal reinschnuppern, dann entsteht halt automatisiert ganz am Anfang in dieser sehr intensiven Phase ein Gemeinschaftsgefühl unter den Menschen, das sehr deutlich intensiver ist als das Gemeinschaftsgefühl, was halt, glaube ich, später untereinander entsteht, weil je schneller ein Unternehmen wächst, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, desto stärker, ja, bilden sich Silos und bilden sich Teams und dann ist dieses Gemeinschaftsgefühl konzentrierter auf kleinere Gruppen, wo sich gleich und gleich gesellt. Und der harte Kern von damals ist aber irgendwie immer noch der harte Kern von damals, aber das ist ja keine bewusste Entscheidung, dass man als harter Kern von damals sagt, alle Neuen sind doof, sondern man hat ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, einfach sich Dinge angeeignet. So, und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich weiß, dass schwer sein kann für neue Teammitglieder, dann gerade in so einen harten Kern reinzukommen und dann auch irgendwie in so Strukturen reinzukommen. Ich kann mich selber noch ganz gut daran erinnern, dass ich bei meinem ersten Arbeitgeber, bei dem ich diese Phase miterlebt habe, das ist bei der Rewe Digital gewesen, wir auch ein sehr, sehr enges Team gewesen sind, das sehr miteinander gewachsen ist, also fachlich miteinander gewachsen ist, aber auch persönlich viel miteinander gewachsen ist, in einer sehr, sehr ganz sehr, sehr kurzen Zeit, dass wir zwischendrin die Kritik auch bekommen haben, dass wir ihr Außenstehenden ja gar keine Chance geben und selber darüber nachgedacht haben und dann aber für uns entschieden haben, naja, für uns ist aus der Arbeit auch viel Privates entstanden und wir sind halt einfach aus dem harten Kern wurde ein Freundeskreis, der privat auch stattgefunden hat und das machen wir einfach weiter. Warum sollten wir da die neuen Leute dazu nehmen? Das ist ja etwas, also ich glaube, gerade am Anfang so einer Kultur entsteht halt auch die Grundlage für Freundschaft und die hat sich bei uns damals dann stark herausgebildet. Und ich glaube, da ist es dann halt die Kunst, so einer Unternehmensführung zu sagen, wir fördern vielleicht auch mal das Durchmischen. So. Und genau, das hat damals nicht so sehr stattgefunden. Aber ich sehe ja, dass du das versuchst. So, wie macht ihr das?
Also das, was du beschreibst, kann ich total nachvollziehen. Und ich habe das genauso schon erlebt. Und da kommt es wahrscheinlich am Anfang gar nicht so sehr darauf an, wie dynamisch das Wachstum ist. Also ich habe auch gerade Wachstumsdynamiken schon in verschiedensten Schnelligkeiten erlebt. Und immer wieder habe ich aber trotzdem genau das gesehen, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, in solchen Prozessen ist es wichtig, für Führung da ein Auge drauf zu haben. Es ist ja so, du bist jetzt im Marketing unterwegs gewesen da, ich bin jetzt vielleicht eher im Vertrieb unterwegs, aber die Dynamiken sind ja ähnlich. Und wenn du als Führung die diese Prozesse ja modellierst und du baust, du stellst die Leute ein und du baust ja letztendlich das Unternehmen am Anfang ja fast auf dem Reißbrett und sorgst ja dafür, wenn du da keinen Blick dafür hast, dass du durch diese Reife gerade läufst und dass du auch versuchen musst, wie kriegst du also sowohl die neuen Mitarbeiter, die werden das schnell merken, da finden ja dann auch wieder diese gleichen Prozesse in verschiedenen, kannst ja fast sagen, so wie Uniklassen statt, ne? Also sozusagen die 21er, die 20er, die 19er Klasse und so weiter. Und das ist in der Tat, glaube ich, eine Aufgabe von Führung, das zu durchbrechen. Und das nicht nur mit großen Events. Und hier müssen wir jetzt mal alle zusammenkommen. Im Sales machst du Sales-Kickoffs. Das ist natürlich auch was du nutzen kannst, um immer wieder zu durchmischen und dann auch die anderen Abteilungen dazu einzuladen. Aber ich glaube, es ist auch eine Tagesaufgabe, wirklich jedem neuen Hire zu sagen, so, das ist das, was du hier mitbekommst. Aber du hast auch eine Aufgabe, dich hier mit einzubringen. Und das ist auch eine Bring- und eine Holschuld, zu sagen, wie kannst du auch diese Kultur mit weitergestalten? Und bitte bring dich nicht nur ein im Sinne von zuhören und lerne, wie die anderen sind, sondern bring dich selber mit ein und gleichzeitig die gleichen Gespräche auch immer wieder mit den sogenannten alten Hasen zu führen und auch zu sagen, bitte geh da mit rein und erzähl nicht nur, wie das alles früher war, sondern überlege auch, was bringen die Neuen mit dazu und wie können die auch Teil des Ganzen sein und wie schafft man wieder was Neues und im Rahmen der Führung sich auch zu überlegen, welche Teile von Kultur sind für uns wichtig, welche sind nicht verhandelbar und welche muss man über eine gewisse Zeit auch einfach sehen, geht nicht mehr. Wir können nicht immer alle an einem Tag zusammen irgendwie Nudeln kochen und wir können nicht an einem Tag zusammen immer zum gleichen Salatmann gehen oder so. Das wird sich irgendwann aufbrechen und das muss ich irgendwann begreifen, dass sich gewisse Dinge dann eben auch verkleinern und sozusagen nicht mehr sozusagen diesen fast religiösen Charakter haben wie am Anfang.
Das führt natürlich aber auch, klar, dann irgendwie zu Unmut irgendwie. Also weil gerade das führt natürlich dann dazu, dass man vielleicht geneigt ist zu sagen, seit die jetzt da sind, die Neuen, ist ja alles anders irgendwie. Also ich habe ja selber erlebt, dass das häufig ja gar nicht betrachtet wird, die Neuen sind da, um das jetzt mal in Anführungsstriche zu setzen, weil wir als Unternehmen in eine ganz neue Phase gehen und weil wir diese Phase, dieses Wachstum gar nicht stemmen könnten, wenn wir so klein bleiben, wie wir jetzt sind. Und deswegen sind die Neuen da, weil wir brauchen ja mehr Hände, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Sondern ich glaube, oft wird halt eher gesehen, da kommen jetzt Neue. Und alles, was ich davon mitkriege, ist, ich habe immer noch den gleichen Anteil an Arbeit. Aber dafür werden halt in mir Sachen weggenommen, die ich cool fand. Wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Dönerfreitag oder was auch immer es am Ende irgendwie so für, ja, Angewohnheiten gab, die man sich, die anfangs irgendwie initiiert wurden. So, und wo man halt vielleicht noch das sehr genossen hat, dass man mit dem CEO halt in vertrauter Runde irgendwie jeden Freitag um ein Lagerfeuer saß und Bier getrunken hat. Das geht halt dann ab einer Größe von 100 Leuten irgendwann nicht mehr. Und da ist halt auch diese Vertrautheit dann nicht mehr da. Und man selber, gut, wir sind halt alles Menschen, wir sehen halt immer nur uns, ne? Und wir sehen, was betrifft mich so. Und mich betrifft, ich mache meine Arbeit weiter, im Zweifel, weil ich merke nicht, dass mehr neue Leute da sind. Die kriegen ja dann auch einfach nur die neue Arbeit, die entstanden ist. Sondern ich sehe nur, was mir weggenommen wird. Und das macht mich dann vielleicht ein bisschen nachdenklich, ob das so eine gute Entwicklung ist. So, und ich glaube, da ist ja dann halt auch irgendwie ein schmaler Grat, diejenigen abzuholen, die schon lange mit dabei sind und ihnen zu sagen, die Veränderung ist nicht schlecht, sondern da ist auch was Gutes für dich mit dabei und die Veränderung trotzdem halt weiter voranzutreiben. Wie geht man denn damit um? Also wie geht man damit um, wenn jetzt halt einer sagt, boah, also die ganzen Neuen, die jetzt hier reingekommen sind und so, das, also finde ich, also das gefällt mir irgendwie nicht. Hm.
Also da, wo ich das am besten erlebt habe und da möchte ich gerne auch wirklich mal ein Learning mal teilen, was ich da rein pragmatisch mitbekommen habe, war bei Optimizely damals. Vielleicht hört sich ein bisschen nach einer Lagerfeuergeschichte an, aber es ist letztendlich ein Learning für mich gewesen, was ich in meiner Karriere mitgenommen habe, was ich gerne immer wieder genauso machen würde. Das war so, Optimizely hat eine ganz wilde Geschichte hinter sich gehabt damals. Und ich habe vieles von dem, was ich was ich gelernt habe, von dort genommen, weil wahnsinnig schlaue Menschen zusammenkamen mit einer super Gründeridee. Dan Siroca, damals ein wahnsinnig smarter Gründer, mit Pete Kuben zusammen super Unternehmen gestartet hat. Und dann ging es erstmal nur bergauf. Und da hat man auch damals tolle Investoren gewonnen, tolle dynamische Geschichte gebaut, super Produkt gehabt. Und da ging es, wie gesagt, erstmal nur bergauf, beziehungsweise es gab nur eine Richtung, nämlich Wachstum. Da war viel Geld da, da wurden Benefits ausgeschüttet, in alle Richtungen. Und da gab es natürlich immer die, die am Anfang dabei waren und die sind nur mitgewachsen. Wir haben auch relativ smarte Leute damals schon sehr, sehr früh eingestellt. Nicht, dass woanders nicht auch smarte Leute eingestellt waren, aber das waren auch Leute, die wirklich fachlich auch wirklich viel auf dem Kasten hatten. Und dann kamen Phasen, wo es nicht immer nur bergauf ging, wo Rückschläge kamen, die in jedem Startup, in jedem Unternehmen irgendwie auch zu verzeichnen sind, die nicht daran lag, dass das Unternehmen nicht gut gemanagt war oder die irgendwo innerlich an irgendwelchen anderen Gründen waren, sondern es war einfach ein normaler Reifegrad vom Unternehmen. Und Dan hat sich damals hingestellt und gesagt, so, wir sind nicht mehr das Unternehmen, was wir am Anfang waren. Und das mag sich jetzt für manche blöd anhören. Und das mag sich für manche, ich übertrage das jetzt ins Deutsche, das ist natürlich auf Englisch formuliert. Und das mag sich jetzt für manche irgendwie auch ungewohnt anhören. Und das coole Startup, was am Anfang da irgendwie mit einer smarten Idee losgezogen ist, sind wir nicht mehr. Wir sind viel zu viele Leute, wir sind viel zu viele Stakeholder, die dabei sind. Und er hat es damals sehr drastisch formuliert und gesagt, so, für alle die das nicht mehr fühlen und die sagen, ey, ich bin hier mit was anderem losgegangen, und das fühlt sich jetzt anders an. Wir sind jetzt hier mehr Corporate, wir sind mehr Business. Und er hat es nicht in Abrede gestellt oder dagegen geredet und gesagt, na, wir sind doch gar nicht so, wir machen doch immer noch freitags irgendwie unseren coolen Lunch. Nein, er hat das wahrgenommen und gesagt, ja, das ist jetzt so. Wir versuchen trotzdem gewisse Dinge irgendwie uns hochzuhalten und hat den Kern der Kultur quasi versucht zu beschreiben. Und er hat ein Angebot gemacht und gesagt, so, das ist natürlich in amerikanischen Unternehmen vielleicht ein bisschen anders als in deutschen Unternehmen, aber er hat mehr oder weniger das Angebot gemacht, so, die Message gebe ich euch jetzt. Geht mal ins Wochenende oder nehmt euch mal eine Woche Zeit, das, was ich gerade sage, mal zu verarbeiten. Und committet euch zu dem, was wir heute sind. Und committet euch dazu, was wir heute sein wollen und wo wir heute hin sind. Und wir haben immer noch wahnsinnig geile Sachen vor. Und das Unternehmen gibt es bis heute und noch gemerged und so weiter, coole Sachen passiert. Aber findet das in euch oder findet es nicht. Und es ist auch total in Ordnung. Ich kann jeden verstehen, der das nicht mehr fühlt oder der das nicht mehr findet. Und in der amerikanischen Kultur hat er dann angeboten, ne, ich vermittle euch woanders hin und ich gebe euch ein kleines Package mit und so weiter und ich gucke, dass ihr alle bleibt, wo es euch gut geht. Aber das seid ihr dann vielleicht nicht mehr. Dann können wir auch mit euch auch so gesehen nicht mehr viel anfangen, weil wer das Commitment zum Unternehmen nicht mehr findet und nur noch darauf abschielt, was war früher und was ist heute nicht mehr, das hilft ja auch nicht. Und das fand ich wahnsinnig stark. Und würde ich jedem mitgeben, in seiner eigenen Ausprägung das mal immer wieder auch mal einzufordern, auch den Mitarbeitern klarzumachen, die durch solche starken Wachstumsprozesse gehen, zu sagen, wir sind heute was anderes. Und wir brauchen euch alle, aber wenn ihr euch dazu nicht mehr committen könnt und wenn ihr das nicht mehr in euch findet, dann habt ihr wahnsinnig viel dazugelernt und seid eine Weile lang wirklich super mitgefahren und habt unglaublich viel gelernt. Dann findet ihr sicherlich woanders was, wo ihr das einbringen könnt, wenn ihr das heute nicht mehr fühlt. Weil man muss klar sein, Dinge ändern sich.
Ja, aber den Mut muss man ja auch erstmal haben, ne? Das ist ja irgendwie, also da sind wir ja jetzt auch irgendwie schon in dem Thema, irgendwie geht Führung. Da können wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Aber wir haben es ja beide auch schon anders erlebt. Also wenn du da nicht so, ich sag jetzt mal ganz einfach, die Eier in der Hose hast, dich vor deine Mannschaft zu stellen und zu sagen, Leute, wir skalieren und das ist im wirtschaftlichen Sinne jetzt gut für uns alle, also nicht nur für uns als Gründerteam und als Inhaber dieser Firma, sondern auch für euch, weil ihr im Zweifel habt ihr Anteile, wir haben ESOP-Programm und was weiß ich nicht alles. Und das bedeutet Veränderung. Und diese Veränderung kommt in Form von Menschen, die Veränderung kommt in Form von Struktur und Struktur verändert am Ende wieder unsere Kultur, aber wir wollen uns trotzdem halt einen Teil beibehalten. Wenn man das nicht tut und dafür jetzt halt nicht so richtig den Mumm hat, weil man halt denkt, wenn ich das ausspreche, dann gehen halt irgendwie 5% meiner Menschen. Ja, dann gehen die Menschen trotzdem, würde ich sagen, weil sie halt einfach dann irgendwie so einen Vertrauensbruch erleben, ne? Also dieses, ja, aber es wurde doch gesagt, es bleibt alles wie vorher und wir behalten uns die Kultur und plötzlich sind neue Leute da und mit neuen Leuten kommt halt dann plötzlich eine andere Kultur rein und ja, da wenn das nicht so transparent vorgelebt wird, ist, glaube ich, ein großes Risiko für viele Unternehmen. Denn wir beide kennen das ja auch. Gerade so dieser SaaS-Bereich ist ja immer, es ist ja immer ein harter Kampf irgendwie um Talente. So, das erleben wir in beiden Bereichen. Also sowohl im Sales als auch im Performance-Marketing ist es ja einfach, also es ist eine Katastrophe, Nachwuchs zu finden, weil Nachwuchs gibt es halt einfach nicht irgendwie auf der Straße. Das heißt, wir beide wissen, gerade in diesen Bereichen muss man Menschen ausbilden und man muss irgendwie ein System erschaffen und eine Maschine erschaffen, die halt diese Menschen ausbildet und auch da Zeit irgendwie rein investieren. Genau, und wenn man halt den Wert nicht erkennt von diesen Menschen, die mitgewachsen sind und da dieses Thema Kulturwandel nicht transparent mit angeht, dann verliert man halt genau diese wichtigen Ressourcen. Und ich glaube, und ich weiß es nicht, du bist ja Führungskraft, und hast es so mitgemacht. Ich habe es halt aus einer anderen Schiene oft auch schon miterlebt, dass sich da irgendwie die Unternehmen nicht so richtig drüber bewusst sind. Oder vielleicht ist es ihnen am Ende auch egal, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil sie denken, jetzt sind wir so stark im Wachstum und jetzt skalieren wir so stark, dass wir uns halt einfach neue Talente holen können. Die alten brauchen wir nicht mehr, wenn die den Kulturwandel nicht mitgehen.
Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist nicht das, was passiert. Was ich sehe, also ich würde das fast alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und ich würde eine Sache aufgreifen, die du gesagt hast, die ich 100% unterschreiben würde und die ich auch in einen Appell an Unternehmensleiter oder Führungskräfte irgendwie richten würde in dem Bereich. Das ist Mut. Und zwar ist das was ich nicht immer so ganz verstehe. Im Startup-Bereich oder gerade so in diesen Unternehmen findest du Mut an allen Stellen. Da sind Gründer, die sich was getraut haben. Da werden Unternehmenspläne gemacht. Da werden wahnwitzige Zielvorgaben vorgegeben. Also mach mal ein Double Triple. Also dieses zweimal nacheinander irgendwie den Umsatz verdreifachen. Das ist das, was so alle versuchen in dem Bereich. Das sind wahnwitzige Pläne, die du da aufstellst. Mit Wachstumsansätzen, die sind mutig. Da wird mutig vorgegangen, Personal eingestellt. Da wird Risiko gegangen an allen Stellen. Aber da, wo relativ wenig Mut immer wieder anzutreffen ist, ist es gerade bei dieser Kulturfrage. Und die braucht es aber. Es braucht so Leute wie Dan zum Beispiel, der dann hingeht und sagt, bitte committet euch wieder. Das ist der gleiche Mut, den du aufbringen musst, aber auf dem Bereich finde ich den eben selten. Und das siehst du an vielen Stellen. Das siehst du an Kommunikation, die in diesem Bereich eigentlich relativ mutlos ist. Was alle haben, sind irgendwie die 5-Werte-Dinger, die irgendwo an der Wand hängen oder die T-Shirts oder so oder die, ne, so diese üblichen Dinge, die hat jeder, weil die sind einfach. Jeder kann auch sicherlich irgendwie ein Werteschema formulieren, abgrenzend zu dem, was jeder in der Karriere schon mal irgendwo erlebt hat, was er anders haben will. Aber das wird ja dann schwierig, wenn du es lebst. Und dann sozusagen da wirklich mutig vorzugehen und sagen, das wollen wir aber. Auch in den handelnden Personen dann zu agieren, wenn es nicht so gelebt wird. Aber vor allem auch in den Personalentscheidungen. Also wie lange dauert es denn gerade in vielen Unternehmen, dass Menschen geschaffen werden, die sich im HR-Bereich zum Beispiel hauptsächlich um diese Dinge kümmern. Und die auch geguckt, die auch darauf schauen und die auch den Wertbeitrag von so einem Kulturthema begreifen. Weil das kann dir ja ruckzuck so eine Company auch auf links drehen, wenn das kippt, wenn irgendwie Leute, wenn sich da Lager bilden und der eine gegen den anderen. Und das haben wir auch alle schon erlebt, ne? So wie, was das für einen negativen Impact haben kann. Und da sehe ich an vielen Stellen wirklich eine Mutlosigkeit. Da will man dann keinem auf die Füße treten. Man will sich nicht mit den Alten verscherzen. Alten, wir reden hier von Unternehmen, die meistens ein paar Jahre erst alt sind. Also Mitarbeiter, die vielleicht 2-3 Jahre da sind, nicht länger. Man will sich mit denen nicht verscherzen, man will es mit den Neuen auch nicht verscherzen. Das ist etwas, wo du Leute lavieren siehst, die dann irgendwie nicht wissen, wie kommunizieren wir jetzt hier und eigentlich alles vergessen lassen, was sie dahin gebracht hat, nämlich den Mut in Entscheidungen und auch wirklich mal zu sagen, okay, mit dem, was ich hier mache, polarisiere ich vielleicht. Aber das sind Unternehmen, die polarisieren. Die haben andere verdrängt, die sind schneller im Markt gewesen als andere. Wenn die da nicht den Mut gehabt hätten, wären die da gar nicht gelandet. Aber was das Thema angeht, sieht man doch immer eine vorsichtige, verhalten agierende Geschichte in vielen Unternehmen, die mich dann immer wundert. Also ich würde dann mal dazu raten, seid mutig, kommuniziert klar und schafft aber auch Verantwortlichkeiten, schafft Leute, die man damit da ranholt, am besten Leute, die es auch schon mal erlebt haben, damit man lernen kann und vielleicht Fehler nicht wiederholt, die woanders schon zu oft passiert.
Stimme ich auf jeden Fall zu. Das Thema Mut ist da, glaube ich, irgendwie ein ganz großes. Was mir dabei selber einfach auch noch einfällt, gerade was dazu immer gehört, ist irgendwie so auch ein bisschen Planlosigkeit. Also wir haben es ja beide erlebt. Ich glaube, da wo ein bisschen ein Plan hintersteckt, was das Ganze angeht, wie gehe ich damit vor, was mache ich mit den Leuten, die ich jetzt hier sitzen habe und wo brauche ich wirklich neue Leute und wie wandeln wir das Ganze? Da bleibt am Ende weniger auf der Strecke als da, wo man mit dieser ganzen Skalierungsgeschichte am Ende ein bisschen planlos losläuft. Also um es mal ganz konkret zu machen, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, du hast vorhin von Generalisten gesprochen, so dass es, kenne ich ja auch, ne, so gerade in so einem SaaS-Startup fängt man im Marketing meistens an mit einem Team von Generalisten, das sind dann 3 oder 4, die haben vielleicht in der einen oder anderen Stelle ein bisschen spezifische Ausprägungen, der eine, der kann halt irgendwie ein bisschen Web-Development, der andere kann halt ein bisschen Design und der nächste kommt halt irgendwie vielleicht schon aus dem Bereich Online-Marketing und weiß ich nicht, einer kommt aus dem Journalismus so. Und dann hast du die alle und hast erstmal so eine gute Grundvoraussetzung, kannst halt im Zweifel schon Webseiten bauen, kannst so ein bisschen deine Social-Media-Kanäle bespielen und kannst halt so einen Grundstein legen. Und mit diesen Leuten fängst du dann an und wie du schon gesagt hast, diese Generalisten mit spezifischen Ausprägungen, die machen erstmal alles. So jeder macht alles, sie arbeiten alle zusammen und arbeiten dann aber natürlich, je stärker man wächst, sich stärker auch in ihre speziellen Gebiete rein, weil am Ende des Tages brauchst du ja irgendwie verschiedene Säulen und jede Säule muss halt eine Ausprägung bekommen. Das heißt, du brauchst dann plötzlich mehr Designleute, du brauchst dann mehr Social Media Leute, dann merkst du, ich brauche nicht nur Social Media, ich brauche auch Performance Marketing, dann werden da halt einzelne Stränge draus. Was ich daran nicht so richtig verstehe, ist, dass es da, wo ich es erlebt habe und da auch, wo ich reingucke, so in verschiedenen Startups aus dem Bereich, gar keinen richtigen Plan gibt. Da wird irgendwie gewachsen, aber ja, nicht nach Plan. So, also das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich mich halt frage, guck mal, wenn du den Grundstock hast von diesen Leuten und die sind von Anfang an mit dabei und die bringen von an, die haben dieses ganze Wissen, also nicht nur das Wissen fachlich gesehen, sondern die haben ja das Unternehmenswissen aus den paar Jahren, die sie da zusammen das aufgebaut haben. Das kannst du ja in eine neue Person gar nicht reinstecken, dieses Unternehmenswissen so schnell. Warum ist es so häufig so, dass gerade dann, wenn es aber darum geht, irgendwie den Bereich zu strukturieren und im Marketing, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, dass diese Leute dann einfach weitergeschoben werden, aber nicht fit gemacht werden, dafür halt bestimmte Aufgabenbereiche komplett eigenverantwortlich zu übernehmen, weil das haben sie doch sowieso schon die ganze Zeit gemacht, sondern dann wird ab einem bestimmten Punkt halt Expertise von außen eingekauft. Und natürlich führt das dann am Ende wieder zu einem Kulturproblem, weil man dann denkt sich natürlich das Team oder der Mitarbeiter, also wenn ich jetzt hier schon seit Jahren tufte und seit Jahren dafür gesorgt habe, dass diese und diese und diese Struktur jetzt hier steht in dem Bereich, warum kommt dann jetzt jemand anderes von außen, der nichts dafür getan hat? Hm. Und das ist ja kein Einzelfall, sondern wir kennen diese Geschichten, ja. Erklär mir das.
Ja, das ist nicht einfach. Also ich würde da dem auch ein bisschen was entgegensetzen. Steht übrigens auf unserer Liste auch noch von Folgen, die wir mal machen wollen. Welche Dinge in der Go-to-Market-SaaS-Organisation hole ich mir von außen und welche muss ich selber aufbauen? Finde ich ein spannendes. Ich würde dem so ein bisschen entgegenhalten. Also derjenige, der von außen kommt, als zum Beispiel Agentur oder Dienstleister, kommt da nicht hin und hat da nichts für getan, sondern das sind meistens gut ausgebildet, die Leute. Und das, was du natürlich hast, ist letztendlich, wenn Wachstum passiert, passieren natürlich unglaublich viele Dinge. Du musst sehr, sehr stramme Ziele in kürzesten Zeiten bedienen, siehst es, dass du das selber sozusagen mit den Mitteln, die du gegeben hast, nicht schaffst. Du kriegst auch nicht so schnell Leute da drauf, die dir dann unmittelbar wieder helfen können. Das dauert immer mit einem gewissen Versatz. Dann findest du nicht die Menschen, die du brauchst, weil die, wie du es eben selber gesagt hast, die musst du ausbilden. Und dann ist das so ein bisschen eine unübersichtliche Gemengelage. Was ich glaube, was viel mehr fehlt als ein Plan, ist Kompetenz und Ownership. Und zwar ist es ja so, eigentlich in jedem Hiring-Gespräch, was ich mache mit Leuten, die ich versuche einzustellen, denen versuche ich zu sagen, ich frage hier nicht nach einem 3- oder 5-Jahres-Plan, den gibt es hier nicht, sondern ich plane mal ein Quartal, vielleicht 2 Quartale weit. Da bin ich relativ sicher, da weiß ich relativ genau, was ich machen will. Und ich muss natürlich auch am Anfang des Jahres, weil meine Stakeholder das von mir haben wollen, einen Jahresplan ausrufen mit einem Hiringplan und so weiter. Also einen gewissen Plan, an dem wir uns alle ein bisschen festhalten müssen, den brauche ich natürlich fürs ganze Unternehmen und runtergebrochen. Aber die Feinheiten, die werde ich nicht wissen, weil ich muss einfach davon ausgehen, dass Dinge sich in so stark wachsenden und stark ändernden Strukturen halt eben ständig ändern. Und da bin ich so ein bisschen eher so bei den agilen Prozessen, die ich immer so ein bisschen hinterfrage, ob sie wirklich auf alles passen. Aber die Grundidee, dass du nicht das große Ganze planen kannst, wenn du gar nicht weißt, wo du am Ende rauskommst und nicht alles vorwegdenken kannst, das gehört erstmal zur Grundakzeptanz, die du brauchst, damit du da gut agieren kannst. Und wenn du das mal akzeptiert hast, und dann sagst du, okay, wie komme ich zum Nächsten? Und wie komme ich von da aus weiter? Ist das, und dann zu begreifen, dass das meine Verantwortung ist und dass das niemand anders machen kann. Außer mir, der diesen Unternehmensbereich hat und runtergebrochen dann natürlich, kannst du OKRs nennen, kannst du Balance Scorecard nennen, wie du willst, runtergebrochen natürlich die Verantwortlichkeiten der Nächsten, die dort sitzen. Und wenn du das schaffst, die zu enablen, also die damit auszustatten mit dieser Verantwortung, dann sagst du, okay, guck mal, wie weit du selber kommst. Wenn du Hilfe brauchst, können wir gucken, was wir von außen holen können. Was haben wir im Budget? Wie können wir agieren? Wen kriegen wir noch relativ schnell dazu? Dann kannst du das, glaube ich, am besten. Ich habe diese Dinge immer gesehen, aber das, was mir am ehesten immer geholfen hat, solche Planlosigkeit, die du beschreibst, am besten zu beenden oder zu verbessern, ist, Leuten Verantwortung zu geben. Also Leute in Verantwortung zu geben und zu gucken, okay, wenn du es jetzt machen müsstest, wie würdest du es machen? Dann mach mal.
Genau, das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen. Und das ist auch natürlich ein Gedanke, der mich die ganzen Jahre über auch begleitet hat. Was passiert oder was macht man denn, wenn vielleicht sogar auch die Entscheider in so einem Startup am Ende hinter dem Kulturwandel nicht herkommen? Und deswegen passieren halt genau diese Dinge. So, weil du wirst ja auch als Gründer nicht automatisch in das Gründertum hineingeboren, sondern du hast eine Idee und du findest dich zusammen in einem Gespann und dann startest du und im besten Fall funktioniert es und dann wirst du vielleicht halt sogar auch, so wie du es ja gerade erlebst, irgendwie auch mit Erfolg überrollt, weil ihr jetzt mit SoSafe zum Beispiel ja gerade irgendwie zur rechten Zeit irgendwie präsent seid und ihr erlebt das gerade, wie das Wachstum halt einfach unfassbar schnell stattfindet, weil einfach gesellschaftlich relevantes Thema. Und was passiert, wenn halt die Entscheider und das Gründerteam am Ende da nicht hinterherkommen, weil sie selber hinter dem Wandel einfach nicht hinterherkommen und einfach auch nicht loslassen können. So, dann passiert ja genau das, worüber ich gerade gesprochen habe, dass halt irgendwie an bestimmten Dingen festgehalten wird und ja, der Wandel irgendwie auch nicht transparent kommuniziert wird. So.
Weiß ich nicht, würde ich gar nicht so. Also das ist eine außerhalb Perspektive, die du da hast. Ich würde sagen, wenn man das versucht, sozusagen, klar, wir haben da alle unsere Dinge erlebt und ich genauso und ich habe mich schon wahnsinnig oft aufgeregt über Menschen, wo ich dann der Meinung war, die haben das einfach nicht begriffen. Aber letztendlich muss man sich über diesen Kulturbegriff nochmal gewahr werden und was man selber immer wieder für sich selber auch machen muss, man muss sich zu dieser Kultur zugehörig fühlen können und das sehen können. Oder eben, und ich nehme nochmal das Beispiel von Dan auf, oder man muss auch die Entscheidung treffen, das ist nicht mehr meins. Das hat sich in eine Richtung entwickelt, mit der kann ich mich nicht identifizieren. Und das ist nicht gut oder schlecht, sondern das ist dann einfach so. Und auch vielleicht der Gründer, der das aus deiner Sicht oder aus meiner Sicht nicht begreifen will, schafft eine Kultur, die er denkt oder sie denkt, die sozusagen zu diesem Unternehmen jetzt passend ist. Wie das funktioniert oder nicht funktioniert, zeigen am Ende immer die Zahlen. Irgendwann wächst du noch weiter, schaffst du sozusagen deine Leute auch natürlich da zu behalten und auch letztendlich auch weiter am Markt zu wachsen und bist du da weiter irgendwie angesehen oder nicht. Und das ist letztendlich was aber trotzdem irgendwie nicht falsch sein muss. Also eine Kultur, die sich baut, die sich bildet, die man selber nicht mehr gut findet, muss ja nicht per se schlecht sein. Man muss sich aber selber, und da würde ich jeden, der egal an welcher Stelle im Unternehmen wirklich da sitzt, immer wieder versuchen darauf hinweisen, kannst du dich damit identifizieren? Kannst du da alles bringen? Weil ich bin ja 100% davon überzeugt, ich kann niemanden motivieren. Auch als Führungskraft, meine Aufgabe ist nicht Motivation. Ich bin dafür da, eine Struktur zu schaffen, wo jeder sich einbringen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich motivieren kann. Und daher würde ich jedem raten, überlege, ob du das fühlst, ob das deine Kultur ist, ob du dich damit identifizieren kannst. Bringe dich ein, wenn du denkst, du kannst es verändern, hat sich vielleicht mal irgendwie ein bisschen falsch entwickelt und du könntest dich jetzt mehr einbringen und es wieder irgendwie korrigieren oder irgendwo hinbringen, wo du denkst, dass es besser ist. Und wenn du siehst, das geht nicht, ne? Love it, change it or leave it. Das ist letztendlich das, was ich raten würde, gerade in so dynamischen Prozessen, weil da wartet ja keiner auf dich, ne? Sondern das geht schnell weiter und je schneller man sich dessen gewahr ist, ob man da noch Teil sein möchte, desto glücklicher wird man sein.
Jetzt haben wir 40 Minuten schon über das Thema gesprochen. Gibt es etwas, was du noch loswerden möchtest?
Ja, es ist auf jeden Fall der Aufruf, den ich eben schon gesagt habe, nämlich wirklich Kultur zum Thema zu machen. Es findet sich selten in irgendwelchen Businessplänen wieder, es findet sich selten in irgendwelchen Hiringplänen wieder, es findet sich eigentlich auch in keinen Personalentwicklungsthemen wieder. Ich würde es von Anfang an versuchen, zum Thema zu machen, in jedem Unternehmen, sich darüber klar zu werden, was ist meine Kultur, welche Dinge sind nicht verhandelbar, lebt diese Sachen, geht in Gespräche rein, erinnert jeden in so einem Unternehmen. Das ist der Vorteil, wir reden von flachen Hierarchien, erinnert jeden daran, lasst es leben und korrigiert es entlang des Weges, es muss was Lebendes sein und committet euch am besten jeden Tag wieder dazu, ist das eures, habt ihr da Bock drauf oder nicht und sprecht darüber. Auch mit jedem im Unternehmen, der daran beteiligt ist, sprecht immer wieder, nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Wie wollen wir eigentlich hier zusammenarbeiten? Was sind die Dinge, die wir weiterbehalten wollen? Und welche Dinge passen auch nicht mehr zu uns?
Finde ich einen guten Punkt. Auch zum Abschluss etwas, das ich jetzt gerade auch aktuell erlebe bei meinem aktuellen Arbeitgeber, dass wir die Frage tatsächlich sehr, sehr oft stellen. Die Frage sehr oft gestellt bekommen. Also was könnten wir aktuell tun, um ein besseres Erlebnis für unsere Kunden herzustellen, aber B, auch ein besseres Erlebnis für unsere Zusammenarbeit herzustellen. Und ich finde, dass es, also so banal es halt auch klingt, irgendwie schon, finde ich, ein ganz, ganz einfaches Tool, um dieses Thema Kultur innerhalb des Unternehmens immer wieder im Auge zu behalten und auch sich anzuhören, was sagen denn einzelne Leute dazu, einfach diese Frage immer wieder zu stellen in einem monatlichen Rhythmus. Und im einen Monat gibt es vielleicht keine Antwort darauf, weil der Mitarbeiter sagt oder der Mitarbeitende sagt, gerade ist alles gut, alles super, ich würde nichts verbessern, ich habe mir auch keine Gedanken drüber gemacht, irgendwie, da ist jetzt gerade nicht mein Fokus drauf. Und dann im nächsten Monat ist aber vielleicht, du, ich hätte jetzt die und die Idee. Und genau, so lebt das, finde ich. Und das ist ein ganz einfaches Tool, dafür braucht man ja jetzt nicht unbedingt irgendwie, keine Ahnung, Beauftragten oder einen Plan oder was weiß ich, sondern einfach nur zuhören.
Kann ich auf jeden Fall unterschreiben, finde ich einen guten Ansatz. Ich fand immer vielleicht so ein ganz pragmatisches Ding noch, was ich erlebt habe, was aus meiner Sicht immer ganz gut funktioniert hat, schafft Kulturverantwortlichkeiten. Also ich bin eh immer irgendwie auf der Suche nach denjenigen, die Verantwortung tragen für Kultur, irgendwie ja alle. Aber trotzdem kann man einzelne Personen auch immer wieder so zu Kulturbotschaftern im Unternehmen machen und sagen, so, du bist jetzt im Kleinen mal dafür verantwortlich, dass ihr mal was das Unternehmen in eurem Team oder darüber hinaus. Ne? Wir haben das auch schon mal erlebt mit Social Chair und so weiter. Ich fand das immer eine ganz gute Sache. Also rein pragmatisch gibt es immer was man tun kann. Und ich würde trotzdem jedem, der uns hier zuhört, der vielleicht auch eine Führungsaufgabe im Unternehmen trägt und der sich vielleicht jetzt so denkt, ach komm, ne, Kultur, das ist ja irgendwie so ein bisschen so nice to have, ist irgendwas, was wir lieber mal auf T-Shirts drucken und vielleicht mal auf der Wand schreiben, aber nicht so richtig den Quote noch mal rausholen. Und ich musste gerade nachgucken, von wem er ist, dieses Culture Eats Strategy for Breakfast. Das ist von Peter Drucker, ein Management-Consultant, den man in der Uni wahrscheinlich mal irgendwie gehört hat, aber ich würde den jederzeit unterschreiben, den Wertbeitrag, den Kultur bringt. Und vor allem in negativer Hinsicht, wenn das kippt, was das sozusagen kosten kann für ein Unternehmen, ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, wenn es passiert, hätte man sich immer gewünscht, hätte ich mal vor einem Jahr irgendwie gegengesteuert, hätte ich das mal irgendwie ernster genommen. Und dann ist es meistens zu spät. Also ich glaube, den Wertbeitrag, den dieses Thema Kultur mitbringt, kann man nicht überschätzen. Und an vielen Stellen würde ich sofort unterschreiben, das ist wichtiger als Strategie. Und von daher würde ich jedem das mitgeben. Denkt drüber nach. Und wenn wir heute nichts für euch passendes dazu beigetragen haben, dann versucht für euch nochmal zu überlegen, was Kultur ist. Gebt uns auch gerne mal ein Feedback. Fände ich spannend, auch in Gespräche mit euch einzusteigen. Wie ihr das seht, vielleicht sind wir auch aus eurer Sicht irgendwann im Thema vorbeigeritten. Kultur lebt vom Austausch, würde ich gerne mit euch auch machen.
Jetzt musst du zum Ende aber vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was ist denn bitte ein Social Chair?
Ja, also, aber pragmatisch könntest du das genauso, weil du auch weißt, was ein Social Chair ist. Ist eine ganz pragmatische, früher hat man das in Klassenverbänden, war es immer der Klassensprecher, weil der hatte eigentlich keine andere Aufgabe. Also letztendlich so in kleinen Teams suchst du dir meistens basisdemokratisch jemanden aus, der vielleicht sogar ein kleines Budget bekommen kann und der regelmäßig soziale Aktivitäten im Team organisiert. Und das kann das Freitagsbier sein, das kann mal ein Escape Room sein, das kann mal die gemeinsame Fahrradtour sein irgendwohin, das kann auch mal einmal im Jahr ein größeres Ding sein. Also letztendlich jemand, dem du die Verantwortung darüber gibst, dass das Thema Kultur und Soziales auch im Team irgendwo eine Heimat hat. Ne? Dass da dass das nicht so ist, auch wir müssten ja mal wieder eigentlich was trinken gehen, wir müssten ja eigentlich mal wieder was als Team machen. Und das kannst du natürlich kaskadieren im Unternehmen bis oben machen. Ne? Und
ja, ich finde das also gerade deswegen so eine spannende Idee, das vielleicht noch als Gedanke zum Schluss, weil ja gerade im SaaS-Bereich und im Startup-Bereich die Teams oft sehr dezentral organisiert sind und dann gibt es mal hier ein Office und mal hier ein Office und jetzt heutzutage ja sowieso noch stärker auseinandergezogen. Dann gibt es die Menschen, die im Homeoffice sind und die Menschen, die mehr im Office sind, so je nachdem. Und dann ist so die Aufgabe des Social Chairs eigentlich ganz schön, weil der sammelt im Prinzip die Leute an den verschiedenen Standorten um sich herum und sorgt dafür, dass halt die einzelnen Standorte irgendwie bei guter Laune bleiben. Und ja, genau, das finde ich eine sehr schöne Aufgabe und die kann im Prinzip eigentlich auch jeder machen, der Lust darauf hat.
Kann man auch wechseln, ne? Das ist sowas, was du so im Team rollieren lassen kannst.
Genau, deswegen finde ich das eigentlich ein ganz, ganz schönes Konstrukt so und einfach auch umzusetzen.
Ja.
Das als Schlussgedanke, würde ich sagen, zu dieser Folge, zu diesem Thema. Genau, das Thema Kultur greifen wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal auf. Ich denke, dass wir auch nochmal über das Thema Führung sprechen und da gehört das dann auch dazu. Da haben wir heute auch schon einiges zu gehört. Für heute würde ich sagen, war es das erstmal.
Jawohl.
Genug auf die Ohren. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.